Gemeinschaft. Wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir denn dürfen, wenn wir Gemeinschaft haben, dann geht es eigentlich immer darum, dass wir mit den Leuten, mit denen wir uns treffen, ein gemeinsames Interesse haben, das uns verbindet. Zum Beispiel Interesse an einer Freundschaft. Oder vielleicht noch nachvollziehbarer Interesse an Hobbys, wie zum Beispiel Sport oder Musik, Chor, Orchester. Oder manche Leute treffen sich gemeinsam, verkleiden sich und spielen dann Mittelalter nach. Oder denken Sie mal an die Hobbys, die Sie haben, die Interessen, wo Sie sich mit anderen Leuten treffen, um gemeinsam etwas zu tun, zu erleben, was Sie nur mit anderen zusammen tun und erleben können. Oft ist es dann so, dass uns das Interesse verbindet und das ist auch gut und für die Zeit, in der wir zusammen sind, ist dann eine Gemeinschaft da, aber danach gehen wir wieder auseinander und das ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Ich habe mal Handball gespielt und dann haben wir uns zum Training und zum Spiel getroffen und das war gut, aber ansonsten war ich mit einigen befreundet, aber bei anderen war ich auch ganz froh, dass ich die nur zum Training und zum Spiel getroffen habe und ansonsten denen nicht so oft über den Weg gelaufen bin. Also gemeinsame Interessen sorgen dafür, dass wir Gemeinschaft haben. Und bezogen auf die Gemeinde könnte man sagen, die Leute, die sich in der Gemeinde treffen und da Gemeinschaft haben, die haben das Interesse am Glauben. Die verbindet das Hobby Glauben, so nenne ich das jetzt mal. Und auch da ist es manchmal so, dass wir auseinandergehen und froh sind, dass wir uns mit manchen öfter sehen und mit manchen auch nicht. Wenn wir ehrlich sind, behaupte ich mal. Und da merken wir die Grenze von Gemeinschaft, von menschlicher Gemeinschaft. Und das ist genau der Punkt, wo deutlich wird oder wo spürbar wird, dass die normale Definition von Gemeinschaft auf Gemeinde nicht passt. Die Gemeinde oder die Gemeinschaft in der Gemeinde, die soll nicht so sein, dass wir uns hier treffen, um unser Hobby zu leben. Sondern die Gemeinschaft in der Gemeinde soll mehr sein. Wir haben den Predigttext gehört aus dem Römerbrief. Und dieser Text, der ist so gut, da ist wirklich jeder Satz ein echter Knaller. Darum möchte ich da jetzt noch mal ein bisschen mehr drauf gucken, was Paulus eigentlich sagt, was Paulus da geschrieben hat. Er schreibt, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Paulus kannte die Gemeinde in Rom nicht zu diesem Zeitpunkt und er kannte die Leute nicht. Er wusste gar nicht, wie viele Starke und wie viele Schwache da jetzt sind. Aber er ist davon ausgegangen, dass in der Gemeinde Leute sind, die sich irgendwie stark fühlen. Was kann das sein? Stärke. Vielleicht Begabungen, die man besitzt, die man einbringen kann. Oder wenn man besonders beliebt ist. Oder wenn man eine machtvolle Position hat. Oder wenn man finanzielle Möglichkeiten hat. Es gibt viele Gründe, warum man sich stark fühlen kann. Und die Gefahr, wenn wir uns stark fühlen, ist, dass wir bei uns bleiben. Dass wir uns selbst für unsere Stärken feiern. Uns auf die Schulter klopfen, und zwar nur uns. Und eigentlich so nur auf uns selber gucken. Und wenn man sich stark fühlt, dann passiert es leider auch oft, dass man auf die anderen, auf die nicht so stark sind, vielleicht etwas herabguckt. Die sind nämlich ganz schön nervig. Die sind anstrengend. Warum sind die denn nicht so stark wie ich? Also wenn ich stark sein kann, dann können die anderen sich da auch mal ein bisschen Mühe geben. Die können auch mal stark sein. Und dann muss man die aber immer irgendwie mitziehen und mitschleppen. Und eigentlich ist es doch gut, wenn wir wieder nach Hause gehen und dann muss ich die Schwachen nicht mehr sehen und kann mich einfach freuen, dass ich stark bin. In dieser Gefahr steht jeder, der irgendwie stark ist. Und anstatt, dass wir dankbar sind für unsere Stärke und sie für andere einsetzen, beschweren wir uns oder machen uns lustig über andere und erheben uns über sie. Und Paulus sagt, wenn du dich stark fühlst, dann hör auf, über andere schlecht zu reden oder zu meckern, sondern Nutz deine Stärke, um die Schwachheiten der anderen mitzutragen. Also hör auf dich selbst zu gucken und dich zu feiern, sondern öffne deinen Blick für die anderen. Paulus schreibt weiter, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Das ist ein etwas älteres Deutsch, das ist die Elberfelder Übersetzung, die ich gewählt habe, aber mir gefällt das manchmal besonders gut. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Den anderen gefallen. Wir wollen anderen gefallen, indem wir unsere Stärken präsentieren, aber wir sollen den anderen gefallen, indem wir für sie da sind. Zum Guten und zur Erbauung. Es ist nämlich ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass sich jeder mal stark fühlt, aber auch jeder mal schwach ist. Und dass jeder jeden braucht. Dass jeder es braucht, von anderen getragen zu werden. Und die Starken, die haben das Problem oder die Gefahr, dass sie auf sich selber gucken, weil sie sich so toll finden und ihre Stärken und alles andere ausblenden. Und die Schwachen, die haben ein ähnliches Problem. Die gucken auch auf sich, auf die Grenzen, auf das, was nicht geht, auf das, was schon wieder nicht geklappt hat, auf das, was mich nach unten zieht, zum Boden. Und die sind gar nicht in der Lage, nach oben zu gucken, sich umzuschauen. Und die Starken, die sich stark fühlen, sollen ihre Stärken nutzen, um den Schwachen zu gefallen, zum Guten und zur Erbauung. Das heißt, es geht nicht darum, alles zu tun, was die Schwache oder der Schwache sich gerade wünscht oder was vielleicht gerade offensichtlich der Mangel ist. Es geht nicht darum, so zu tun, als wäre die Schwachheit gar nicht da und alles wäre gut, sondern es geht darum, den anderen zu sehen, zu hören, da zu sein, zu ermutigen und gemeinsam auf die Möglichkeiten zu gucken und dem anderen die Möglichkeiten zu zeigen, die er hat. Denn jeder, der schwach ist, hat trotzdem Möglichkeiten. Die Starken sollen dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung gefallen. Es geht übrigens hier nicht um die lieben Schwestern und Brüdern in der Gemeinde, die auch nicht immer so lieb sind. Es geht nicht darum, anderen Christen zu gefallen, sondern Paulus schreibt dem Nächsten, also dem Menschen, der mir als Nächstes über den Weg läuft. Den sollen wir mit reinnehmen in Gottes Gemeinschaft. Den sollen wir mit reinnehmen in die Verbundenheit untereinander. Denn auch der Christus, schreibt Paulus, hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Paulus schreibt hier von Jesus. Er macht deutlich, dass Gott uns Jesus geschenkt hat als Vorbild, als Mensch, der uns vorlebt, was echte Stärke bedeutet. Echte Stärke bedeutet nämlich nicht immer stark zu sein, sondern es bedeutet, in all meinen starken Lebensphasen und auch in meinen schwachen Lebensphasen auf Gott zu schauen und von ihm alles zu erwarten. Paulus bringt Jesus hier mit einem Zitat aus dem Alten Testament in Zusammenhang, aus Psalm 69. Das ist ein Klagepsalm. Da sagt der Beter, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Also die Leute, die dich verachten, Gott, die Leute, die dich verspotten, die verspotten mich auch. Aber ich halte zu dir. Ich vertraue dir. Paulus bringt hier die Bibel ins Spiel. Paulus sagt, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Tröstung der Schriften die Hoffnung haben. Wir haben Jesus als Vorbild, aber wir haben auch das geschriebene Wort. Wir haben das Alte Testament, das ist das, wovon Paulus hier spricht, und wir haben das Neue Testament, das, was über Jesus geschrieben ist, als Bibel für uns zur Verfügung, als Geschenk Gottes. Die Bibel ist keine Kann-Option, kein nettes Buch, was man mal lesen kann, was aber eigentlich unnötig ist, sondern Paulus schreibt, die Bibel ist das Reden Gottes. Durch die Bibel spricht Gott zu uns. Durch die Bibel hat Gott uns ganz viel zu sagen. Und was er uns hauptsächlich dadurch sagen möchte, was er uns schenken möchte, ist Trost und Hoffnung. Wenn ich manchmal die Bibel lese, kriege ich das schwer zusammen, weil ich Texte lese, die mich ärgern, die ich nicht verstehe. Aber vielleicht kann uns die Bibel auch da wieder stark machen, weil wir gezwungen sind, von uns selbst weg hin auf Gott zu blicken. Weil wir merken, okay, Gott spricht zu mir, aber ich verstehe nicht alles, was er sagt. Gott gibt mir Texte, Geschichten, Gedichte in der Bibel, die mich erbauen, aber manche eben auch nicht. Und ich muss auch nicht alles verstehen, weil ich begrenzt bin. Vieles in der Bibel verstehe ich, finde ich gut, da fühle ich mich stark, da stärkt die Bibel mich. Und vieles verstehe ich nicht. Manches zieht mich sogar runter. Da merke ich, ich bin begrenzt. Und ich finde auch hier in diesem Text dieses alte Wort ausharren super. Das kann man auch mit Geduld übersetzen, aber Geduld ist so, ja, man muss geduldig sein, aber ausharren, das klingt schon ganz, ganz anstrengend. Ausharren. Das ist nichts, was ich mal kurz 5 Minuten geduldig ertrage, sondern ausharren, das ist wirklich etwas Längeres. Und ich merke in meiner Beziehung zu Gott, da muss ich oft ausharren, weil ich Dinge nicht verstehe. Aber ich bin froh und dankbar, dass ich mein Vertrauen auf Gott setzen darf und dass ich durch das, was ich im Neuen Testament lese von Jesus, besonders dadurch getröstet bin und vor allen Dingen die Hoffnung habe, dass Gott alles gut machen wird, auch wenn jetzt hier nicht alles gut ist. Der Gott des Ausharrens, schreibt Paulus dann auch, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Super spannend. Der Brief wird hier zu einem Gebet. Der Gott des Ausharrens und des Trostes gebe euch. Paulus fängt an zu beten, weil er genau das erkennt, was wir auch merken. Es ist toll, so eine ideale Gemeinschaft zu leben, wo jeder den anderen gefällt durch zum Guten und zur Erbauung. Aber meine Güte, ich kriege es leider nicht hin. Ich möchte das oft und manchmal klappt es auch, aber spätestens wenn die Person, die ich vielleicht gerade am wenigsten mag oder der gegenüber ich mich besonders schuldig fühle oder wo ich das Gefühl habe, die Person ist an mir schuldig geworden, spätestens dann ist es mit meiner Kraft vorbei. Und das weiß Paulus und er sagt, wir sind begrenzt, unsere Kraft ist begrenzt, aber Gottes Kraft ist unendlich. Und der Gott, der euch Trost schenkt und Hoffnung, der gebe euch seine Stärke, der helfe euch dabei. Und das schreibt Paulus hier so schön, gleichgesinnt zu sein untereinander. Gleichgesinnt, den gleichen Sinn zu haben. Vielleicht denken Sie jetzt den gleichen Sinn, naja, also auch in der Gemeinde habe ich mit vielen Leuten nicht den gleichen Sinn. Unterschiedliche Traditionen und Ansichten, unterschiedliches Bibelverständnis tatsächlich auch, unterschiedliche Prägungen. Mit manchen kann ich ganz intensiv diskutieren und dann habe ich das Gefühl, naja, okay, aber so richtig gleichgesinnt sind wir nicht. Aber das sind wir doch. Wir sind gleichen Sinnes, weil wir hier sind, um Gott zu erleben, weil wir unseren Sinn auf Gott ausrichten, weil wir offen sind für Gott. Wir wollen ihn erleben in unserem Leben. Hoffe ich zumindest, dass Sie deswegen hier sind und dass Sie deswegen jetzt gerade diesen Gottesdienst gucken. Wir wollen uns für Gott öffnen und wir wollen auf Gott schauen. Wir wollen, dass Gott unseren Blick von uns selbst weg auf ihn richtet, weil er unser Trost ist und unsere Hoffnung. Paulus schreibt das so, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Paulus macht hier deutlich, was die Gemeinschaft in der Gemeinde bewirken soll. Sie soll Gott verherrlichen. Sie soll nicht unsere Stärken zeigen, muss auch nicht unsere Schwächen ins Rampenlicht stellen, sondern Gemeinschaft in der Gemeinde soll Gott verherrlichen. Wir wollen als Gemeinde Gott loben. Und manche Leute sagen im Moment so, ich gehe nicht in die Gottesdienste, denn da darf man nicht singen. Und ohne Singen ist es für mich kein Gottesdienst, weil dann kann ich Gott nicht loben. Ich verstehe das sehr und ich freue mich gleich total darauf, dass wir gemeinsam singen können draußen. Aber ehrlich gesagt bin ich auch traurig, wenn Menschen sagen, ich kann Gott nur durch Gesang loben. Und ich lade Sie alle ein, mal im Laufe des Tages drüber nachzudenken, wodurch kann ich Gott denn noch loben? Wenn die Gemeinschaft der Gemeinde ein Ausdruck von Gottes Herrlichkeit sein soll, die Gott lobt, was kann das denn sein? Wird Gott vielleicht auch dadurch gelobt, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir Menschen, denen wir begegnen, zum Guten und zur Erbauung dienen, dass wir die Liebe von Gott, die wir empfangen, die wir für uns in Anspruch nehmen, über die wir uns freuen, dass wir die weiterschenken, weil es so viel Liebe ist, dass sie viel zu viel ist für uns alleine. Ich glaube, wir loben Gott durch viel mehr als durch zusammenzukommen und Gottesdienst zu feiern und zu singen. Deshalb schreibt Paulus zum Schluss: Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist so wichtig, dass das zusammengehört. Wir können andere Leute nur annehmen, wenn wir uns selber angenommen wissen und fühlen. Wer sich nicht angenommen fühlt, der kann auch anderen Menschen nicht liebevoll gegenübertreten und sie annehmen. Aber weil wir uns bei Gott durch Jesus angenommen wissen, angenommen fühlen, dürfen wir die Leute annehmen, wie sie sind. Und was wäre das für eine Gemeinschaft, wo es nicht darum geht, immer alles richtig und gut zu machen? Wo es nicht darum geht, das christliche Ideal, was Paulus am Anfang ja so ein bisschen aufzeigt, zu leben? Und wir sind alle immer nett miteinander und wir verletzen uns nie. Und ich bin natürlich immer offen für alle. Sondern wo wir ehrlich sind und wissen, ich bin begrenzt. Und die anderen sind auch begrenzt. Und ich erwarte von keinem, dass er 100% Jesus-mäßig unterwegs ist. Und ich erwarte auch nicht von mir, dass ich 100% Jesus-mäßig unterwegs bin. Aber in einem Punkt, da wäre es toll, wenn wir alle 100% Jesus-mäßig wären. Und zwar in der Annahme. Wie hat Jesus uns angenommen? Mit all unseren Schwächen. Mit unserem Versagen. Mit unserer Schuld. Mit dem, was nicht klappt. Jesus hat nicht gesagt, du musst erst super sein, damit Gott dich liebt, damit ich dich liebe, sondern Jesus hat gesagt, komm, so wie du bist. Deine Schuld ist dir vergeben. Und das wäre großartig, wenn wir uns begegnen, wenn wir offen dafür sind, dass wir andere um Vergebung bitten, weil wir wissen, dass wir schuldig werden. Wenn wir offen dafür sind, anderen zu vergeben, weil wir wissen, dass sie an uns schuldig werden. Wir müssen nicht 100% Jesus sein, aber wir dürfen unser Herz für Jesus öffnen, damit er uns immer ein paar Prozentpunkte mehr Jesus-mäßig machen kann. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich möchte gerne beten.